bete. Ja, lieber Vater, du hast gehört, was wir als Gebet gesungen haben. Und danke, dass du das auch erhören willst. Amen. Normalerweise haben wir in Deutschland ja nicht so einen schönen, hellen, sonnigen November, sondern trübe Tage. Und ich meine, wir hätten in der vorletzten Woche so zwei von der Sorte gehabt, wo man nicht motiviert ist, aufzustehen und wenn man schon aufgestanden ist, auch nicht motiviert ist, irgendwas zu machen. Es ist alles grau und manchmal hat man das Gefühl, das Grau von außen, das kommt auch irgendwie so in die Seele. Und wenn wir so einen grauen Tag hätten, dann wäre es richtig gut, weil der Predigttext heute, der soll uns ermutigen. Heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr und der vorgeschlagene Predigttext ist eigentlich schon so ein Adventstext, aber dazu später mehr. Damit wir den richtig einordnen können, müssen wir auf den Zusammenhang achten. Und da heißt es in Kapitel 17 im Evangelium nach Lukas, eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Die Pharisäer, das waren eine Gruppe im Judentum, die ihren Glauben an Gott sehr ernst genommen haben. Und Jesus verweist sie darauf, als sie gefragt haben, dass das Reich Gottes schon da ist. Ob die fragenden Pharisäer und ob die Freunde von Jesus das damals verstanden haben, da mache ich mal ein Fragezeichen. Und dann spricht Jesus über seine Wiederkunft. Und der heutige Predigttext aus Lukas 18, die Verse 1 bis 8, der schließt zwar nicht zeitlich direkt an, aber inhaltlich, thematisch an die Frage der Pharisäer. Jesus erzählt denen, die mit ihm unterwegs waren und die von ihm lernen wollten, eine Beispielgeschichte. Er erzählt von einem Richter, der in einer Stadt in dieses Amt eingesetzt war. Und diese Anweisung, die hatte schon Mose von Gott bekommen. Wir lesen in 5. Mose 16, Richter und Schreiber, das waren so eine Art Verwalter, heute würden wir Stadtverwaltung sagen, sollst du dir in allen deinen Ortschaften, die der Herr, dein Gott, dir in jedem deiner Stämme gibt, einsetzen. Sie sollen das Volk gerecht richten. Und Jesus beschreibt diesen Mann mit wenigen Worten. Dieser Richter ist gottlos. Wörtlich, er fürchtete Gott nicht. Und er begegnet Menschen mit Verachtung. Es ist interessant, dass Jesus in seinen Beispielgeschichten auch Leute erwähnt, von Leuten erzählt, die nicht an Gott glauben. Zum Beispiel letzte Woche am Sonntag hat Dana Lukas von dem reichen Bauern erzählt, der dachte, wenn er reiche Ernte hat, dann braucht er Gott nicht, dann braucht er nur größere Scheunen. Hier in unserer Beispielgeschichte ist es ja bemerkenswert, dass es sich um einen Richter handelt und die sollten sich anders verhalten. Ich habe schon erwähnt, als Mose von Gott beauftragt wird, Richter einzusetzen, dass Gott ihm sagt, achte darauf, dass diese Richter das Volk gerecht richten. Sie sollen das Recht nicht beugen, sie sollen unparteiisch sein und unbestechlich. Später, als zum Beispiel der König Josaphat im Südreich Juda regiert, da heißt es, im ganzen Land ernannte er Richter in den befestigten Städten und ermahnte sie, überlegt immer gründlich, bevor ihr ein Urteil fällt, denn ihr urteilt nicht für Menschen, sondern für Gott. Und er wird bei euch sein, wenn ihr Recht sprecht. Fürchtet den Herrn und handelt gewissenhaft. Denn der Herr, unser Gott, wird kein Unrecht und keine Parteilichkeit dulden und nicht zulassen, dass ihr bestechlich seid. Also ein Richter im Volk Gottes soll jemand sein, der aus der Verantwortung vor Gott heraus nach den Anweisungen Gottes handelt. Nebenbei, auch Frauen konnten zumindest in der frühen Zeit Richteramt ausüben. Der Richter in dieser Beispielgeschichte von Jesus erfüllt nicht die Anforderungen an seine Person. Er ist nicht nur nicht gläubig, nicht einmal religiös, er missachtet seine Mitbürger. In manchen Übersetzungen heißt das etwas verharmlosend, dass er sich vor keinem Menschen scheute. Genauer gesagt, er war nicht ein lobenswerter, unabhängiger und furchtloser Richter, sondern er hatte keinen Respekt vor seinen Mitmenschen. Er verachtete sie und nahm keinerlei Rücksicht. Und Jesus erzählt weiter, eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Eine Witwe zur damaligen Zeit war sozial schutzlos. In einer patriarchalisch geordneten Gesellschaft hatte sie ohne Ehemann oder Sohn keinen Rechtsvertreter und keinen Versorger. Und insofern ist diese Witwe in der Beispielgeschichte von Jesus schon etwas Besonderes, denn sie sitzt nicht verzweifelt zu Hause. Sie ist mutig, sie ist beharrlich. Denn der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg und trotzdem gibt sie nicht auf. Wäre der Mann ein gläubiger Jude gewesen, hätte er sich ja vollkommen anders verhalten. Mose hatte dem Volk Gottes Rechtsordnung mitgeteilt und da heißt es eindeutig, unterdrückt keine Witwen. Und nach dem Einzug ins versprochene Land soll das noch einmal bekräftigt werden. 5. Mose 27, verflucht ist jeder, der das Recht von Ausländern, Waisen und Witwen beugt. Und später mahnt der Prophet Jesaja, tretet für die Witwen ein. Und der Prophet Jeremia sagt den Leuten klar und deutlich, dass sie sich den Gottesdienstbesuch im Tempel in Jerusalem sparen können, wenn sie nicht Gerechtigkeit üben. Und dazu gehört, dass sie bei Meinungsverschiedenheiten gerecht miteinander umgehen und Witwen nicht übervorteilt werden. Der Richter in der Beispielgeschichte ignoriert das Anliegen der Witwe. Es ist ihm offensichtlich egal, ob die Leute ihn für unanständig halten und dass sein Verhalten dem Wort Gottes widerspricht. Doch irgendwann wurde er ihrer müde. Danach sprach er bei sich selbst, ich fürchte weder Gott noch Menschen, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Wir erfahren nicht von Jesus, warum der Richter kein Interesse hat, Recht zu sprechen. Ob er einfach nur faul ist, ob er sich nicht mit dem Prozessgegner der Witwe anlegen will, ob er hofft, dass die Frau aufgibt. Das ist ja heute keine unübliche Praxis, dass Anträge erstmal abgelehnt werden. Nicht, weil sie unbegründet sind, sondern weil man aus Erfahrung weiß, dass nur ein bestimmter Prozentsatz Widerspruch einlegt und dann hat man schon mal gespart. Wir wissen auch nicht, ob dieser Richter Bestechungsgeld erwartet. Von Felix, dem zuständigen römischen Statthalter im Verfahren gegen Paulus, wissen wir, dass er hoffte, dass Paulus ihm ein Bestechungsgeld anbieten würde und deshalb ließ er ihn öfter holen und unterhielt sich mit ihm. Doch irgendwann wird es selbst diesem Richter zu viel. Die Witwe gibt nicht auf, es ist ja wohl auch ihre einzige Chance, und immer wieder trägt sie ihr Anliegen vor und fordert ihr Recht. Und das nervt selbst diesen ungerechten Richter. Das macht ihn mürbe, das erschöpft ihn. Und er sagt sich, ich werde ihr Recht verschaffen, bevor sie eventuell ausflippt und mir ein blaues Auge schlägt. So müsste man diesen Text eigentlich wörtlich übersetzen. Da heißt es unter das Auge schlagen. Uns erscheint diese Geschichte vielleicht weit entfernt. Wer von uns hat gerade einen ernsten Rechtsstreit? Soweit ich weiß, niemand. Ganz anders berührt wären sicher Menschen, zum Beispiel in der Türkei oder in Russland, wo sie vor Gericht davon ausgehen können, das nicht nach den existierenden Gesetzen, sondern nach Anweisung geurteilt wird. Ich selbst habe es während meiner Berufstätigkeit erlebt, dass ein bestimmter Amtsrichter mit abenteuerlichen Begründungen gegen uns geurteilt hat. Und da blieb den zuständigen Kollegen gar nichts anderes übrig, als die nächsthöhere Instanz anzurufen. Und die hat die Urteile dieses Amtsrichters nicht nur aufgehoben, sondern hat ihn auch gerügt. Das hat ihn aber überhaupt nicht beeindruckt. Er hat weiter mit haarsträubenden Begründungen gegen uns geurteilt und hat im Gegenteil darauf geachtet, möglichst solche Fälle zu bekommen, wo wir aus formalen Gründen nicht die nächsthöhere Instanz anrufen konnten. Und dann habe ich bei einer privaten Zusammenkunft eine der zuständigen Juristinnen mal gefragt, könnten wir denn nicht einfach mal so beim Direktor oder der Direktorin dieses Amtsgerichts anrufen, mal so ganz informell und mal fragen. Das ist ja auf Dauer auch nicht gut für den Ruf eines Amtsgerichts, wenn Urteile nicht korrigiert, also nicht nur korrigiert, sondern auch noch gerügt werden. Und dann hieß es, das geht aber auf gar keinen Fall. Denn die richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut. Warum hat Jesus diese Beispielgeschichte erzählt? In diesem Fall hat der Evangelist Lukas uns den Grund bereits aufgeschrieben. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Denn das sollen die, die zuhören, aus der Geschichte lernen. Wenn selbst er, dieser ungerechte Richter, schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Jesus stellt diese rhetorische Frage. Und die Antwort ist klar. Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Andere übersetzen in Kürze, ohne Verzug, bald. Auf den ersten Blick erscheint das klar, oder? Dieser Richter handelt nicht aufgrund einer religiösen Überzeugung, nicht aufgrund einer ethischen Gesinnung, eines Strebens nach Gerechtigkeit oder wie ein anständiger Mensch sich verhalten sollte. Er will seine Ruhe. Er handelt egoistisch und offensichtlich will Jesus sagen, wenn schon ein charakterlich und in seiner Amtsführung ungeeigneter Richter am Ende die immer wieder vorgetragene Bitte der Witwe erhört und Recht spricht, wie sollte da ein gerechter Gott, ein liebender Vater im Himmel, nicht die dringlichen Bitten seiner Auserwählten erhören? Gott müssen wir doch nicht überreden, das Richtige zu tun. Warum haben Menschen, die beten, dann den Eindruck, es tut sich nichts? Ist das vielleicht auch schon einmal so gegangen, dir? Reinhard hat das schon erwähnt in der Einleitung. Und ich will noch ein Beispiel aus dem Psalm zitieren, Psalm 94. Da betet jemand, erhebe dich, Richter der Erde, gib den Hochmütigen die Strafen, die sie verdienen. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch dürfen die Gottlosen höhnisch lachen? Höre doch, wie frech sie reden, wie sich die Übeltäter rühmen und angeben. Herr, sie beleidigen die Menschen, die zu dir gehören. Sie töten Witwen und Fremde und ermorden Waisen. Und in der Offenbarung an Johannes heißt es von denen, die getötet worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten, dass sie zu Gott beten, heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die dieser Welt angehören, für das Unrecht richtest, das sie uns zugefügt haben? Wie lange noch? Wie lange noch? Krieg in der Ukraine, Krieg in Syrien, Unrecht in Afghanistan, in Libyen, in Ägypten. Wie lange noch soll ich beten für meine Angehörigen, meine Familie, für Freunde, Arbeitskollegen? Wie lange noch für Kranke? Wir müssen aufpassen, dass wir diese Beispielgeschichte nicht falsch deuten und womöglich schlussfolgern, ja, wenn du so lange nicht erhört worden bist, dann gehörst du wahrscheinlich nicht zu den Auserwählten. Die Auserwählten, das sind die, die Gott herausgerufen hat. Und wenn du weißt, dass Gott dich angesprochen hat, dich aus einem selbstbestimmten Leben ohne ihn herausgerufen hat, zu einem Leben in der Abhängigkeit von ihm, dann gehörst du dazu. An anderen Stellen im Neuen Testament werden sie Kinder Gottes genannt. Vielleicht könnte jemand auch schlussfolgern, du bist bis jetzt nicht erhört worden, weil du nicht Tag und Nacht zu Gott gerufen hast. Ich behaupte mal, dass es nicht daran liegt, wie oft du gebetet hast. Und wenn es nicht an der Häufigkeit deines Betens liegt, dann vielleicht daran, dass du zwar oft für dieses Anliegen gebetet, aber nicht wirklich gefleht hast. Ich war eine Zeit lang in einer Gemeinde, wo sehr emotional gebetet wurde, auch in den öffentlichen Gebetsgemeinschaften geweint wurde. Vielleicht habt ihr auch schon mal Bilder gesehen von jüdischen Männern, wenn sie an der Westmauer beten. Da ist der ganze Körper in Bewegung. Sie beten engagiert. Aber ich behaupte, auch wenn du emotional und engagiert betest, wirst du deswegen nicht eher erhört. Warum erzählt Jesus diese Beispielgeschichte? Um denen, die von ihm lernen wollen, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In manchen Übersetzungen steht da alle Zeit beten. Das ist irreführend. Es ist ja nicht gemeint, dass wir 24 Stunden am Tag beten sollten, das können wir ja auch nicht, sondern dass wir beständig beten. Wir sollen nicht nachlässig werden, nicht müde. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich kenne so Gedanken, wo ich denke, beten, na jetzt gerade nicht. Oder dies jetzt nicht. Oder wo ich denke, ja, das ist ein wichtiges Anliegen, ich werde sicher mal dafür beten. Aber auch, dass ich denke, jetzt habe ich schon so lange dafür gebetet und keine Antwort und es hat sich noch nichts geändert. Lohnt es sich noch? Jesus weiß, dass wir mürbe werden, dass wir müde werden, dass wir beim Beten schlapp machen. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir nicht nur alleine beten, sondern auch Gebetsgemeinschaft haben mit anderen zusammen. Der gottlose Richter sagte zu sich selbst, ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt. Und von Jesus heißt es im Text, ich sage euch, er, Gott, wird ihnen Recht verschaffen. Gott wird nicht verschlafen, nichts verzögern und sich nicht verspäten. Ja, wobei denn? Wenn es darum geht, wann Jesus wiederkommt. Denn das ist das Anliegen, das die Gemeinde beständig vor Gott bringen soll. Darin sollen wir nicht müde werden. Und dann stellt sich die Frage auf einmal ganz anders dar, nämlich nicht, warum hat Gott meine Gebete nicht erhört, sondern habe ich überhaupt schon angefangen, dafür zu beten? Oder lebe ich nach dem Motto, Wiederkunft von Jesus, habe ich schon mal was von gelesen? Im Prinzip ja, aber bitte erst, wenn ich und alle, die ich mag, ein schönes, langes Leben hatten. Jetzt verstehen wir vielleicht auch den merkwürdigen Satz am Ende des Predigttextes. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Die Wiederkunft von Jesus, das ist ein schwieriges Thema. Und schon der Apostel Petrus schreibt dazu, denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Und im Hebräerbrief heißt es, was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Kurze Zeit? Welchen Glauben möchte Jesus finden? Dass wir gegen allen Augenschein darauf vertrauen, dass er als der gerechte Richter handeln wird. Nicht nur im Blick auf unsere Errettung, auch im Blick auf die Welt. So sehr wir an ihr leiden und so sehr die Gemeinde von Jesus jetzt noch leidet, wie er es gesagt hat, Völker werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, und dann erst wird das Ende kommen. Unser heutiger Predigttext ist ein Adventstext, eine persönliche Ermutigung von Jesus, im Vertrauen auf ihn und auf seine Zukunft nicht müde zu werden. Vielleicht denkst du jetzt, na, so ein Glauben, den kriege ich aber nicht hin. Ich bin schon genug herausgefordert, wenn ich an meine Gesundheit, meine Heizkostenabrechnung, meine Gemeinde denke. Vergiss nicht, Epheser 2, Glaube ist ein Geschenk. Es ist gut, wenn wir unser Denken, unser Beten, unser Glauben von Gottes Wort prägen lassen, uns daran erinnern lassen, durch alles das, was wir jetzt erleben und was uns Sorgen, vielleicht sogar Ängste bereitet, hindurch, gehen wir auf Gottes Zukunft zu. Der gerechte Richter wird richten mit seiner Gemeinde, und dafür steht ja die Witwe in der Beispielgeschichte, Recht schaffen. Darauf können wir vertrauen, darauf kannst du vertrauen, und danach dürfen wir uns sehnen.